Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Jetzt wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal kurz Pause zu machen, ne? Durchatmen. Den Kopf abschalten. Es ist Freitag. Aber hey, das verschieben wir einfach mal auf morgen oder so, ne? Was für eine Woche. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle und ihr bekommt auch heute alle wichtigen Infos von uns dazu im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 27. März. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie bereiten sich eigentlich die Kliniken auf die kommenden Wochen vor? Das RKI, das Robert-Koch-Institut, fordert ja dazu auf, dass eben zum Beispiel in den Krankenhäusern die Anzahl der Beatmungsmaschinen verdoppelt werden soll. Das ist nur in der Praxis nicht so einfach, sagt Horst Kierdorf.
Bei uns wird ein Verdoppeln nur möglich sein, wenn die Kliniken auch bedacht werden in einer Lieferung von Beatmungsgeräten. Und da sind die Firmen ja im Moment sehr verunsichert, ob sie Beatmungsgeräte überhaupt noch an die Kliniken ausliefern können. Aber das ist bei uns im Moment die limitierende Kapazität.
Das ist Horst Kierdorf, ärztlicher Direktor der Kliniken Köln. Und wie sich die Forderungen eben manchmal nur schwierig in die Praxis umsetzen lassen, dazu erfahrt ihr gleich mehr von ihm. Außerdem spielt Sex bei uns eine Rolle heute. Und zwar, ja, den Sex, den man jetzt eventuell mehr haben kann wegen Corona. So im normalen Alltag haben die Paare ja viel zu wenig Zeit dafür.
Also wenn ich mit Paaren arbeite und wir sprechen dann so, wie das dann mit dem Sexleben läuft, dann sind wir ganz oft bei so einem Punkt, die sitzen auf dem Sofa, gucken irgendeine Serie oder daddeln an ihrem Smartphone rum. Und dann geht man ins Bett, blickt zum Wecker, 7 Stunden noch, aber jetzt müssen die es noch tun. Und dann wundern sie sich, dass es nicht so richtig funkt.
Das ist Anja Drews, sie ist Psychologin und wir haben mit ihr darüber gesprochen, ob Corona eben wirklich was am Sexleben verändert bei den Paaren. Und ja, da ändert sich wohl gerade was. Details gleich bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Niemand kann sagen, wie sich das Corona, das neue Coronavirus weiter ausbreiten wird. Man kann es höchstens einschätzen, indem man eben guckt, welche Erfahrungen gibt es bis jetzt. Und genau das hat das Bundesinnenministerium gemacht. Es gibt ein vertrauliches Strategiepapier, in dem spielen ExpertInnen verschiedene Varianten durch, wie sich die Pandemie entwickeln könnte. Und NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, die haben eben genau dieses Papier zugespielt bekommen, dieses eigentlich vertrauliche, und Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio konnte sich auch schon mal angucken. Gudula, was empfehlen die Autoren denn?
Das ist ein Papier von 17 Seiten, die uns eben auch vorlegen. Das ist schon ein paar Tage alt und es gibt verschiedene Empfehlungen. Ganz zentral ist dabei etwas, was interessant ist, weil es das ist, was zum Beispiel das Robert-Koch-Institut nicht sagt derzeit. Ganz viel testen, Infizierte isolieren, als Voraussetzung dafür, dass Maßnahmen dann auch wieder gelockert werden können. Das ist die eine Empfehlung. Und die andere ist warnen, damit die Bevölkerung das ernst nimmt. Und zwar ganz konkret, da werden dann auch Beispiele vorgeschlagen, vor einem qualvollen Tod der Großeltern warnen, davor warnen, dass Kinder nicht damit zurechtkommen, am Tod der Großeltern schuld zu sein. Und man geht dabei von einer Sterberate aus, die etwas über der des Gesundheitsministeriums und Robert-Koch-Instituts liegt. Das sind aber jetzt keine Szenarien, dass man da sagt, malt das Schwärzeste an der Wand, sondern zum Beispiel, Leute nehmen das nicht ernst, weil sie sagen, Kinder können nicht krank werden. Und dem kann man antworten, aber sie kommen nicht damit zurecht, dass die Großeltern sterben.
Diese häufigeren Tests oder dass eben mehr getestet werden soll, das fordern ja viele Menschen. Steht in dem Papier eigentlich auch drin, wie das eigentlich umgesetzt werden soll?
Nein, da steht gar nicht drin. Da kann man auch sagen, das muss es auch nicht. Das Innenministerium ist ja Teil der Taskforce und ist dafür natürlich nicht zuständig. Das wäre das Gesundheitsministerium. Aber trotzdem ist es eben interessant, weil das Robert-Koch-Institut eben gerade, weil das im Moment nicht umgesetzt werden kann, sagt, nee, wir können nicht mehr testen und man sollte auch nur eben diejenigen testen, die schon Symptome haben und weitere Voraussetzungen. Das Innenministerium sagt eben, Tests erhöhen. Und das sagen im Übrigen, das versuchen natürlich auch andere. Es gab eine Schaltkonferenz von Kanzleramtsminister Braun mit Gesprächspartnern in den Ländern, die eben auch vereinbart haben, dass man versucht, die Testkapazitäten zu erhöhen, zum Beispiel indem veterinärmedizinische Labore auch mit einbezogen werden. Aber im Moment ist es eben gerade noch schwierig. Also das ist eben ein Planspiel. Das ist ein Wunsch für ein Szenario.
Und dieses Planspiel geht ja auch erstmal vom schlimmsten Fall aus. Also die skizzieren da ja im Endeffekt so ein Worst-Case-Szenario. Wie könnte das denn ablaufen? Wie könnte das aussehen?
Das ist ein sehr schlimmes Szenario und das ist dadurch besonders schlimm, dass auch da schon vorausgesetzt wird, dass sich die Kurve abflacht und dass eben Maßnahmen wie eben solche Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie haben, gelten. Da wird ausgegangen von einer Verdoppelungszeit bis Ende April von bisher 3 auf dann 9 Tage. Man sieht daran, das ist schon ein paar Tage alt. Trotzdem würden bald 70% der Bevölkerung infiziert. Über 80% der Patienten, die auf Intensivstationen müssten abgewiesen werden. Und da sei schon eingerechnet, dass es zu dem Zeitpunkt mehr Betten gäbe. Ich habe eben schon gesagt, man geht dabei auch von zum Teil etwas schärferen Zahlen aus, wie es bei Worst Case eben üblich ist, als das RKI, das Robert-Koch-Institut, das tut. Das ist aber eben etwas, von dem Sie sagen, das muss man als Worst Case auch verdeutlichen.
Gudula, das war jetzt eigentlich so ein vertrauliches Strategiepapier, ne? Das heißt nur für eine ganz kleine Gruppe, die das eigentlich sehen durften. Jetzt ist es durchgestochen worden, geleakt worden. Warum passiert sowas eigentlich?
Also zum einen haben die ja auch ein Positivszenario, das eben vielleicht auch irgendwie an den Mann gebracht werden soll, dass man eben besonders gut alles macht und vor allem eine effektive Kontrolle durch die Tests hat, die dann wirken, sodass man dann auch immer wieder Lockerungen machen kann. Warum sowas durchgestochen wird, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Das kann mal sein, dass ein Mitarbeiter im Ministerium das kanalisieren will. Das glaube ich hier nicht. Es kann sein, das glaube ich hier eher, dass es mit einem bestimmten Spin an die Öffentlichkeit kommen soll, der dann unterstrichen werden soll, was das hier im konkreten Fall ist, kann jeder genauso gut mutmaßen wie ich, ob es jetzt möglicherweise dieser Warnungsaspekt sein soll oder eben dieser Appell, noch mal mehr zu testen, an die Länder auch gehen soll und an die einzelnen Institutionen.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über das eigentlich vertrauliche Strategiepapier aus dem Innenministerium, das jetzt geleakt worden ist. Und darin spielen eben Experten unterschiedliche Szenarien vom Corona-Pandemie-Verlauf durch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das geleakte Strategiepapier des Bundesinnenministeriums und wie man mit Covid-19 am besten umgehen sollte. Dieses Papier enthält nach Angaben der JournalistInnen, die darüber berichten, Vorschläge für eine Strategie eben im Kampf gegen dieses Coronavirus, das neue Szenarien, wie es eben weitergehen könnte und sollte in dieser Corona-Pandemie. Südkorea wird darin auch erwähnt als das Land, was so vorbildlich da agiert. Und dazu holen wir uns jetzt nochmal eine Einschätzung von Christina Sartori, die ist Wissenschaftsjournalistin. Christina, was sagst du denn zu diesem Papier?
Also ich muss sagen, was ich darüber erfahren habe, über dieses Papier, da war ich schon beeindruckt, wie ernst die Sache doch ist. Also obwohl ich da jetzt schon lange darüber berichte, aber das ist wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und auch, dass man davon ausgeht, dass immer noch viele Menschen nicht wirklich begriffen haben, wie ernst das ist und wie gefährlich. Das kommt vielleicht dadurch, dass man gerade am Anfang, die ersten Nachrichten, die kamen ja alle so aus China und da ist so sehr der Eindruck entstanden, dass es ja jetzt ausschließlich, sage ich, nicht nur alte Menschen getroffen hat, Menschen mit schweren Vorerkrankungen und dass Kinder gar nicht betroffen sind. Das mag alles dazu beigetragen haben, dass man, und auch weil es weit weg war, dass man dachte, ach na ja, so schlimm wird es nicht. Und derzeit ist man ja auch hier am Anfang der Epidemie noch in Deutschland. Aber das kann eben noch ganz anders werden. Und man muss dazu sagen, es werden nicht nur ältere Menschen davon hart getroffen. Es kann auch jüngere Menschen treffen und es kann manchmal sogar auch Kinder treffen. Also das muss man sich alles vor Augen halten.
Wir haben ja eben schon gehört, in dem Strategiepapier heißt es zum Beispiel, es soll mehr auf Corona getestet werden. Aber ich erinnere mich ganz genau daran, wir haben gestern darüber zusammen gesprochen, Christina, da hast du gesagt, es wird schon sehr, sehr viel getestet in Deutschland.
wird auch schon und von Anfang an. Und das war ja auch gut so. Das ist ja eine Sache, die wir mit Südkorea gemeinsam haben, dass unheimlich viel getestet wird. Das waren am Anfang 160.000 Tests pro Woche. Inzwischen sind es 300 bis 400 oder 500.000 Tests pro Woche. Es wird wahnsinnig viel getestet. Das hat dazu beigeführt, dass die Epidemie hier sehr früh entdeckt wurde, dass die Krankenhäuser sich seit Wochen schon vorbereiten können und so weiter. Wenn man nach Italien, Spanien, in die USA guckt, die haben alle wenig getestet oder sehr spät erst angefangen und haben dementsprechend richtig große Probleme. Das heißt, das Testen war von Anfang an wichtig, ein wichtiger Teil der Strategie. Es muss mehr gemacht werden, das ist auch klar. Ja.
Aber es ist ja schon so, dass in Deutschland im Moment nicht jeder getestet wird, der eben Symptome hat. Und damit das eben demnächst passiert, wird in diesem Strategiepapier ja gefordert, diese Testkapazitäten zu erhöhen. Nur wie sollen das gehen?
Naja, es wurde ja schon erhöht. Da hat man einfach gesagt, noch mehr Labore sollen das machen. Man hat echt maximal die Menschen, die in den Laboren stehen, die müssen das ja auch können. Das sind ausgebildete Menschen. Die arbeiten wirklich, glaube ich, am Rande der Kapazität. Auch die Maschinen, da gibt es eine bestimmte Anzahl von, hat man aufgestockt, aber es liegt eben auch dann an den Menschen, die diese Maschinen bedienen. Was jetzt eine Lösung wäre, und an der arbeitet man auch schon länger, ist ein anderes Testverfahren, was schneller geht. Also Geräte, die man dann im Krankenhaus auf dem Flur hat und die sofort ein Ergebnis bringen zum Beispiel. Nicht erst nach 5 Stunden, die schneller zu bedienen sind. Daran wird gearbeitet, aber sowas baut man nicht so einfach wie so ein Lego-Schiff. Das dauert einfach. Das ist richtig Molekularbiologie und das ist kompliziert. Experten sagen allerdings, das soll in den kommenden Wochen kommen. Und das würde die Testsituation so verbessern, dass man sagt, jetzt können wir auch wieder Menschen testen, die vielleicht keine dollen Symptome haben oder so. Derzeit muss man sagen, was sind die wichtigsten Menschen, die wir testen müssen? Also medizinisches Personal, Menschen mit einem Risikofaktor, sehr Schwerkranke und Menschen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. Derzeit reichen die Kapazitäten nicht, um alle zu testen.
Was hältst du denn jetzt insgesamt von diesem Strategiepapier?
Ich denke, es zeigt, wie ernst die Situation ist, und zwar in zwei Hinsichten, gesundheitlich und wirtschaftlich. Und Deutschland sich eigentlich bisher ja ganz gut da so durchlaviert, also nicht perfekt, ne? Es gibt zu wenig Masken und sowas alles, aber so gut wie möglich. Was den Menschen hier viele Chancen verschafft, den Krankenhäusern Chancen verschafft, sich vorzubereiten und so. Aber wenn man das alles hochrechnet, diese Szenarien, die da entworfen werden, dann ist das auch notwendig, weil es viele Menschen treffen kann. Und wenn jetzt die Diskussion losgeht, wann können wir endlich diese Maßnahmen lockern, um die Wirtschaft wieder freier atmen zu lassen, damit die nicht völlig zusammenbricht, dann muss man sagen, das muss man sehr, sehr, sehr gut abwägen. Und das kann man nur machen, wenn man dann gleichzeitig, wenn man diese Maßnahmen lockert, dann auch wirklich weiß, wir können ganz schnell erkennen, wenn es wieder losgeht mit dem Virus. Um dann, also wenn sich das wieder weiter ausbreitet, durch vieles Testen. Nur dann können wir Maßnahmen lockern, um dann im Notfall sagen zu können, okay, jetzt müssen wir wieder Maßnahmen anziehen, jetzt müssen wir es wieder strenger machen, sonst kommen wir wieder mit der Kurve in den Bereich, wo die Krankenhäuser überlastet sind.
Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, hat uns das geleakte Strategiepapier, wie man am besten in Deutschland mit Covid-19 umgehen sollte, aus dem Bundesinnenministerium nochmal eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Krankenhäuser und Kliniken sollen nachrüsten und sich bestmöglich vorbereiten auf die kommenden Wochen mit vielen Menschen, die dann wahrscheinlich einen schweren Verlauf haben werden mit Covid-19.
Darum meine Aufforderung, die Intensivbetten und Beatmungsgeräte in die Kliniken zu verdoppeln. Und ich weiß auch, dass schon viele Kliniken das getan haben.
Sagt Lothar Wieler, das ist der Chef vom Robert-Koch-Institut. Wir fragen im Update, wie diese Aufforderung in der Praxis wirklich aussieht. Und beantworten kann uns das Horst Kierdorf, das ist der ärztliche Direktor der Kliniken der Stadt Köln. Herr Kierdorf, wie genau bereiten Sie sich vor auf die kommenden Wochen? Welche Notfallpläne gibt es?
Wir haben vor circa 2,5 Wochen einen Kriseneinsatzstab gebildet, eine Krankenhauseinsatzleitung, in der wir standortübergreifend Vorgehensweisen festgelegt haben, wie wir mit einem zu erwartenden Aufkommen von Schwerstkranken, also von Intensivpatienten, aber auch von anderen Patienten im Rahmen der Infektion mit Covid-19 umgehen können.
Und wie sieht das dann konkret aus? Also stocken Sie einfach Personal auf, schichten Sie irgendwie Betten um? Wie funktioniert sowas?
Ja, also schön wäre es, wenn wir das Personal aufstocken könnten. Ist gerade was die Pflege betrifft halt extrem schwierig. Wir sind derart vorgegangen, dass wir seit der letzten Woche sowohl Ärzte als auch Pflegende, die zum Beispiel in anderen Bereichen tätig sind oder waren,
eine Kurzschulung für den Bereich Intensivmedizin, beatmete Patienten, Beatmung angedeihen haben lassen und haben da mittlerweile 240 Menschen entweder neu geschult oder sozusagen an den Patienten rangebracht halt auch. Und 260, 270 Leute werden es am Ende vom heutigen Tag sein, die, sagen wir mal, nochmal eine Grundausbildung Intensivmedizin erhalten haben.
Und das ist genug? Welchen Eindruck haben Sie?
Also das wird nur funktionieren, wenn unsere tagtäglich mit Intensivkranken Beschäftigten diese Menschen anleiten. Es wird aber genug sein, um zumindest die Anzahl von Intensivpflege- und Beatmungsplätzen bei uns in den Häusern deutlich anheben zu lassen. Wir haben gestern unsere Intensivkapazitäten von 81 auf 93 gesteigert. Wir können sehr kurzfristig noch weitere 30 Betten entsprechend dazunehmen. Dafür haben wir das Personal, dafür haben wir die Beatmungsgeräte. Danach können wir zwar weitere Intensivplätze anbieten, dann wird es aber ein bisschen schwieriger mit den Respiratoren und mit den Beatmungsgeräten.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Herrn Wieler, der ja gesagt hat, also die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte in den Kliniken bitte verdoppeln. Das Verdoppeln ist aber nicht so einfach möglich, oder?
Ich gebe Ihnen völlig recht. Bei uns wird ein Verdoppeln nur möglich sein, wenn die Kliniken auch bedacht werden in einer Lieferung von Beatmungsgeräten. Und da sind die Firmen ja im Moment sehr verunsichert, ob sie Beatmungsgeräte überhaupt noch an die Kliniken ausliefern können. Aber das ist bei uns im Moment tatsächlich die limitierende Kapazität.
Sonst könnten Sie mehr schaffen.
Wir würden die Verdoppelung mit hoher Wahrscheinlichkeit hinkriegen. Wir werden auch so von den 80, die ich genannt habe, auf 130 in der Größenordnung werden wir kommen. Aber dann ist Schluss einfach bei uns, weil wir dann keine Beatmungsgeräte mehr haben.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus in den Kliniken mit Schutzkleidung, Schutzmasken, Desinfektionsmitteln? Bekommen Sie da noch genug Nachschub im Moment?
Das ist etwas different. Desinfektionsmittel stellt unsere Apotheke seit 3 Tagen selber her. Da würde ich einfach mal sagen, da werden wir auf absehbare Zeit kein Problem mehr haben. Die Masken sind im Moment auch noch kein Problem. Da gibt es ja unterschiedliche Anforderungen an die Masken und es gibt extrem viele hilfsbereite Firmen, die uns insbesondere für die schwereren Fälle oder für den direkteren Kontakt mit den Patienten Masken zur Verfügung stellen. Und viele unserer Mitarbeiter tragen die ganz normalen Masken, die jeder so auch mittlerweile aus dem täglichen Leben so kennt. Die reichen für einige Bereiche, aber da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt noch an einem Limit. Da passiert bei uns Folgendes: Unsere Mitarbeiter, unsere Wäscherei nähen Masken, die dann bei 60 Grad gewaschen werden können und die Mitarbeiter denen dann am nächsten Tag wieder zur Verfügung gestellt werden können. Da sind wir ganz erfinderisch.
Ja, da muss man wohl auch erfinderisch werden. Horst Kierdorf ist das gewesen, der ärztliche Direktor der Kliniken der Stadt Köln. Er hat uns hier im Update erklärt, wie sich die Kliniken vorbereiten auf die kommenden Wochen mit dem Coronavirus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind zu Hause, ihr seid zu Hause. Entweder als Single oder in der WG, Paare dann natürlich zu zweit oder auch mit ihren Kindern. Und dieses viele Zusammensein, dieses Aufeinanderhocken und kaum noch rausgehen, das verändert unser Leben gerade in allen möglichen Bereichen, auch beim Sex. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat das Ganze mal recherchiert. Johannes, was lässt sich denn jetzt schon sagen? Wie hat die Corona-Krise unser Sexleben verändert?
Es gibt einige Umfragen und Statistiken von Porno-Plattformen und von Sexspielzeughändlern. Die muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die wollen damit natürlich auch Marketing betreiben und ihre Produkte bewerben. Aber interessant sind die trotzdem. Eine große Porno-Plattform sagt jetzt zum Beispiel, wir haben in den letzten Tagen deutlich mehr Abrufe als sonst. In Deutschland sind es 15% mehr. In Italien oder Spanien war der Anstieg sogar noch größer. Und spannend ist auch, wie sich verändert hat, wann die Leute Pornos schauen. Vor allem unter der Woche ist die Nutzung nämlich stark gestiegen. Ist ja auch nicht immer so einfach, ne, sich im Homeoffice nicht ablenken zu lassen.
Ja, ja.
Eine Plattform für erotische Hörgeschichten berichtet ganz Ähnliches. Die sagen, vor allem in der Mittagszeit, so zwischen 13 und 15 Uhr, haben wir jetzt mehr Userinnen und User auf der Seite.
Ja, und die Leute zu Hause vielleicht den einen oder anderen Orgasmus. Ist doch schön. Und wie ist das jetzt bei den Sexspielzeugen? Wird da auch mehr verkauft?
Ja, da sagen verschiedene Hersteller und Online-Händler, wir verkaufen jetzt mehr Sextoys. Aber der Anstieg bei diesen Online-Shops kann natürlich zum Teil auch damit zu tun haben, dass die stationären Sexartikelläden ja schon länger geschlossen sind.
Was ist mit Paaren, die in einer Wohnung zusammenleben? Haben die jetzt mehr Sex als sonst?
Nein, dazu gibt es noch nicht so richtig verlässliche Daten. Bisher nur eine Umfrage, die ein Sexartikelhersteller gemacht hat. Die haben 1200 Menschen befragt, die in einer Beziehung leben. Und da sagen 20% der Leute, die gerade zusammen mit anderen in gemeinsamer Quarantäne wohnen, ja, wir haben im Moment mehr Sex als sonst. Aber wie gesagt, nur 20%. Und dann gibt es noch einen deutschen Kondomhersteller, der sagt, wir haben in diesem Monat mehr als doppelt so viele Kondome verkauft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Naja, okay, aber auch Kondome kann man hamstern, ne?
Ja, vermute ich auch. Da haben sich sicher einige einen Vorrat angelegt. Ich habe über das Thema Sex in Corona-Zeiten heute auch mit Anja Drews gesprochen. Die ist Sexualtherapeutin und berät gerade auch weiterhin Paare über Online-Sprechstunden. Und die sagt, natürlich gibt es auch Leute, die gerade um ihre Existenz fürchten, weil sie zum Beispiel keine Arbeit mehr haben oder häusliche Gewalt ist ein Problem zu Hause. Für diese Menschen gibt es gerade natürlich Wichtigeres als ihr Sexleben. Aber an sich sind die Voraussetzungen für ein besseres, erfüllteres Sexleben für Paare im Moment gar nicht so schlecht, sagt Anja Drews, weil einige ja gerade auch mehr Zeit füreinander haben und an dieser Zeit mangelt es sonst oft.
Also wenn ich mit Paaren arbeite und wir sprechen dann so, wie das dann mit dem Sexleben läuft, dann sind wir ganz oft bei so einem Punkt, sitzen auf dem Sofa, gucken irgendeine Serie oder daddeln an ihrem Smartphone rum, dann guckt man auf die Uhr, ah ja, Zeit zum ins Bett gehen, dann gehen beide die Treppe rauf oder gehen ins Bad, dann frage ich auch immer noch, und denkt ihr jetzt schon an Sex? Ach nö, noch nicht. Und dann geht man ins Bett, zieht die Decke hoch, blickt zum Wecker, 7 Stunden noch, aber jetzt müssen die es noch tun. Und dann wundern sie sich, dass es nicht so richtig funkt.
Ja, Anja Drews sagt aber auch, einige Paare, die bei ihr in der Beratung sind, die wollen jetzt tatsächlich auch die Zeit, die sie gerade zusätzlich haben, nutzen, um die Probleme in ihrem Sexleben anzugehen und das zu verbessern.
Es gibt ja auch Menschen, die mit Sex ihr Geld verdienen, also Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Was ist denn mit denen eigentlich im Moment?
Ja, die können ja im Moment nicht arbeiten. Bordelle, Laufhäuser und der Straßenstrich, das alles ist ja geschlossen und viele hätten auch kaum finanzielle Rücklagen für solche Krisen. Das sagt Undine de Rivière, die ist selbst Sexarbeiterin und im Bundesverband erotische und sexuelle Dienstleistungen.
Das trifft natürlich den Großteil der Branche sehr, sehr hart. Wir haben einen ganz großen Anteil an Migrantinnen. Einige davon sind jetzt inzwischen, haben es bis nach Hause geschafft, einige sitzen jetzt hier fest. Und es ist noch nicht ganz klar, inwieweit diese Rettungsmaßnahmen oder Hilfsmaßnahmen der Regierung bei uns überhaupt greifen.
Einige Sexarbeiterinnen arbeiten aber auch nach wie vor noch, machen zum Beispiel dann private Hausbesuche bei ihren Kunden oder sie suchen weiter auf der Straße nach Kunden, trotz Infizierungsgefahr, einfach weil sie das Geld brauchen für ihren Lebensunterhalt, sagt der Verband. Andere setzen gerade dagegen eher auf das Online-Geschäft.
Einige von uns versuchen jetzt auszuweichen, auch auf diese Webcam- oder Chat-Angebote. Natürlich ist der Markt auch schon ganz gut besetzt. Wir müssen natürlich schauen, inwieweit das hilft, einige von uns über Wasser zu halten.
Ja, und für die besonders hilfsbedürftigen Sexarbeiterinnen hat der Verband jetzt auch so einen eigenen Notfallfonds eingerichtet und hofft dafür jetzt auf Spenden.
Wie sich die Corona-Krise auf unser privates Sexleben und auch auf die Arbeit von Sexarbeiterinnen auswirkt, das hat unser Reporter Johannes Döbbelt recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Corona-Pandemie ist ja auch echt eine Geduldsprobe, ne? Denn es kann sein, dass wir damit klarkommen müssen, noch eine ganze Weile zu Hause zu bleiben, auf soziale Kontakte zu verzichten. Und das zehrt, das zehrt, das zehrt. Das werdet ihr auch schon gemerkt haben oder ihr kommt noch an diesem Punkt. Das zehrt an unseren Nerven, das zehrt an unserer Energie und eben auch an unsere Geduld. Und geduldig sein, ja, ihr wisst selbst, wir sind nicht alle gleich geduldig, ne? Kann man das denn werden? Vielleicht so mit der Zeit? Na, man kann es zumindest ausprobieren.
Würdest du sagen, du bist ein geduldiger Mensch?
Nein.
Warum nicht?
Ich bin sehr ungeduldig. Ich mag es nicht, wenn was nicht sofort klappt, so wie ich mir das vorgenommen habe.
Da muss ich meiner Freundin durchaus recht geben. Sie ist in so Alltagssituationen nicht immer die geduldigste, da müssen sehr schnell Erfolge her. Aber das geht ja vielen so. Und man weiß ja auch schon lange, Geduld ist eine Tugend, aber naja, Tugenden sind auch nicht immer so leicht zu erfüllen. Und bei manchen, da reißt der Geduldsfaden halt schneller als bei anderen.
God damn it! Fuck you!
Aber was ist überhaupt Geduld?
Also im Grunde, und das geht ein bisschen in die Psychologie rein, geht es darum, Selbstkontrolle zu haben, Impulskontrolle, dass man nicht den kleinen Vogel nachrennt, sondern den großen Vogel im Blick hat.
Matthias Sutter ist Direktor des Max-Planck-Institutes zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und hat ein Buch zum Thema geschrieben, Die Entdeckung der Geduld, Ausdauer schlägt Talent. Er sagt, geduldige Menschen sind im Beruf meist erfolgreicher als ungeduldige.
Das Problem mit der Ungeduld besteht darin, dass man häufig zu früh die Flinte ins Korn wirft, um es ganz einfach zu sagen, und praktisch nicht einen etwas mühsameren Weg weitergeht, um zu einem größeren, besseren Ziel zu kommen. Das gilt auch für Bildung. Wann hören Menschen, die es eigentlich von der Intelligenz her schaffen würden, auf, sich weiterzubilden? Und die Ungeduld führt dann dazu, dass man oft so irgendwie sagt, ah ja, wenn ich jetzt aufhöre, kann ich aber dann schnell was verdienen, dann kann ich mir schneller einen Mofa kaufen. Das kann sich in der Zukunft alles sehr rechnen und das sind die Probleme der Ungeduld.
Geduldigeren Menschen fällt es leichter, im Blick zu behalten, was am Ende eines langen, oft beschwerlichen Weges kommt. Und diese Geduld, die kann man schon im Kindesalter lernen, sagt Matthias Sutter.
Entscheidend für Geduld, dass man auf etwas in der Zukunft hinarbeitet, ist auch die Verlässlichkeit, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auszahlt. Und wenn Sie erlebt haben als junger Mensch, dass Sie sich nicht darauf verlassen können, was Ihnen jemand sagt, dann vertrauen Sie dem auch nicht, dass er sagt, ja, wenn du noch zuwartest und noch fleißig bist, dann zahlt sich das in der Zukunft aus.
Geduld hat also viel mit Vertrauen zu tun. Je stärker wir uns darauf verlassen können, dass sich unser Warten auszahlt, desto eher sind wir auch bereit, geduldig zu sein. Studien haben gezeigt, wenn Kinder lernen, dass sich Geduld lohnt, dann sind sie auch eher bereit zu warten. Vereinfacht heißt das, wenn man ihnen sagt, warte eine halbe Stunde, dann bekommst du 2 Kekse statt einen und man dann auch wirklich mit 2 Keksen kommt, dann lernen sie, Geduld lohnt sich und sie handeln mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Zukunft geduldig. Erwachsene tun sich da aber schwerer, sagt die Psychotherapeutin Claudia Backleier. Geduld zu trainieren sei keine leichte Sache. Ein erster Schritt ist es aber, die eigenen, vielleicht zu hohen Erwartungen an sich und seine Umwelt zu hinterfragen.
Die Ungeduld entsteht ja schon auch, weil irgendwas in mir meint, das hätte jetzt anders sein müssen oder das müsste schon längst da sein. Und nicht immer ist dieser Wunsch so realistisch. Und hilft, sich so ein Stück sozusagen zurückzunehmen. Und wir haben hier meistens genügend Lebenserfahrung, um eine realistische Einschätzung zu haben. Also wenn ich samstagvormittags um 11 in den Supermarkt gehe, weiß ich ja schon, dass ich nicht da der Einzige bin. Jetzt kann ich mich jeden Samstag wieder ärgern oder anfangen damit zu leben oder zu einer anderen Zeit einkaufen zu gehen.
Da steckt übrigens eine wichtige Unterscheidung drin. Es gibt diese Ungeduld im Alltag, ja, wenn ich zu lange an der Kasse stehe oder im Stau und mich das superschnell nervt.
God damn it! Fuck you!
Und es gibt die Geduld in größeren Lebensfragen, im Beruf, in Beziehungen und so weiter.
Es gibt nicht diese eine Geduld für alles sozusagen. Also wenn ich es persönlich illustrieren darf, ich bin jemand, der Forschungsprojekte, die wirklich über Jahre hinweg gehen, mit einer großen Beharrlichkeit verfolgen kann. Das heißt nicht, dass ich beispielsweise beim Zusammenbauen von IKEA-Schränken, wenn ich glaube, irgendwas passt in der Anleitung, nicht auch mal sehr ungeduldig und auch sogar ungehalten sein kann.
Das scheint ja vielen so zu gehen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mir neue Möbelstücke gekauft habe und ich will die aufbauen und das ist aber irgendwie komplizierter oder mir fehlt noch ein Teil, dann habe ich überhaupt keine Lust, irgendwie zu warten, jetzt noch zum Beispiel in den Baumarkt zu gehen oder so, sondern bin total ungeduldig, wenn es nicht sofort klappt.
Bei den wichtigen Dingen im Leben ist meine Freundin übrigens viel, viel beharrlicher und geduldiger als ich und ehrlich gesagt auch erfolgreicher. Nur so Kleinigkeiten wie ein IKEA-Regal. Daran könnte man vielleicht noch arbeiten.
Unser Nova-Reporter Timo Nikolas darüber, wie ihr euch ja in diesen Tagen und Wochen in Geduld üben könnt. Hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht sehen wir ja irgendwann alle aus, bald wie Chewbacca aus Star Wars, ne? So ganz verzottelt mit langen Haaren. Es ist wirklich irre. Die mit am meisten gegoogelte Frage in den letzten Tagen oder die am meisten gegoogelten Wörter waren Haare selbst schneiden, weil wegen Corona haben die Friseursalons ja zu. Das ist unseren Haaren natürlich egal, ne? Die wachsen einfach weiter. Ja, und jetzt eine Freundin fragen, soll man es alleine machen? Und falls ja, wie kriegt man das eigentlich hin? Sinja, ich habe viele Fragen, ne?
Ja.
Du lachst noch, Sinja. Sinja Culic, die ist Friseurin, hat einen eigenen Salon in Düsseldorf und kann uns ja eventuell hier im Update in Deutschlandfunk Nova ein paar Tipps geben. Also Sinja, es gibt ja tatsächlich einige Leute, ich selbst habe auch schon mit einigen gesprochen, die ernsthaft darüber nachdenken, sich jetzt eben selbst die Haare zu schneiden. Würdest du als Profi sagen, ja, super Idee, Leute, mach das mal.
Nee, ich würde eher sagen, bitte Leute, lasst das mal. Das ist nämlich eine ganz schlechte Idee eigentlich.
Aber warum?
Weil die Haarschneideschere von Friseuren sind speziell geschliffen, wesentlich schärfer, als man die Scheren zu Hause hat. Zum Beispiel wurde ich schon nach Nagelschere gefragt oder Bastelschere. Und die sind halt bei weitem nicht so scharf wie unsere Scheren. Und können dadurch auch wunderbar Spliss ins Haar hineinschneiden.
Ah, das heißt, man würde die Haare dann eher noch kaputt machen.
Genau, das ist halt die Gefahr daran. Ne? Natürlich abgesehen davon, dass man zu kurz schneidet oder schief und krumm und schief und alles, ist einfach das Haar kaputt schneiden ja noch weniger Sinn der Sache.
Aber trotzdem, was empfiehlst du denn als Alternative? Also sollen wir jetzt die nächsten Wochen alle mit Mütze rumlaufen oder was könnte man machen?
Ich würde halt für die Zeit eher empfehlen, weil man sollte ja sowieso nicht rausgehen, einfach mal die Zeit zu nutzen für richtige Haarpflege oder tatsächlich die Haare mal einfach nicht zu waschen, mehrere Tage hintereinander, vielleicht sogar mal eine Woche oder anderthalb, damit es mal schön durchfettet und die Kopfhaut sich wieder regenerieren kann. Das würde ich viel, viel eher empfehlen, als selber zur Schere zu greifen.
Also Haircare im Endeffekt, oder?
Genau.
Ja, okay. Ja, ich finde es gut. Also ich meine gerade so Pflege, ne? Einfach mal ein bisschen gucken, Spliss und so, hast du ja vorhin schon gesagt, kann man sich ja auch mal drum kümmern. Trotzdem glaube ich, dass es Menschen geben wird, die selbst zur Schere greifen. Was sagst du denn? Gibt es einen Schnitt, den auch der Laie relativ gut hinbekommt oder ist das quasi unmöglich?
Ich meine, ich kann natürlich niemanden davon abhalten, wer das machen möchte, wird es tun. Und ich kann halt nur darauf hinweisen, man denkt wahrscheinlich, einmal gerade und abschneiden, das kann ja nicht so viel schief gehen.
Das kann ja nicht so schwer sein, genau.
Genau. Das wird halt sehr unterschätzt, wie schwierig es eigentlich ist, eine gerade Grundlänge reinzuschneiden. Das wäre noch das Höchste der Gefühle, wenn man das zu Hause macht. Bitte keine Stufen reinschneiden, keine komischen YouTube-Tutorials angucken, wo die das machen. Wenn, dann unten einmal gerade ab und bitte, bitte viel, viel kürzer, als man es eigentlich haben möchte. Also viel mehr Länge lassen, als man es eigentlich abschneiden wollte, weil wenn der Friseur es ausgleichen muss, kann er auch nur wieder abschneiden.
Und am Ende hat man kurze Haare, meinst du? Ja, okay.
Genau, deswegen, also wenn man es nicht lassen kann und einmal unten abschneiden möchte, dann wirklich nur mal so kurz einen Millimeter über die Spitzen hauchen, wenn es sein muss, aber ja, wie gesagt, man kann nur abschneiden und zum Schluss hat man vielleicht eine Frisur, die man gar nicht haben wollte.
Und wenn man es dann selbst macht, also welche Schere nehme ich denn dann? Ich werde mir jetzt wahrscheinlich keine Schere bestellen aus dem Friseurbedarf. Ich glaube, die sind auch relativ teuer, 80, weiß ich nicht, genau. 100 Euro. Ne?
Das geht ab aufwärts. Das ist vergleichbar wie mit den Messern von den Köchen. Und die sind ja auch unfassbar teuer teilweise.
Ja.
So ist es bei unseren Scheren genauso.
Also das heißt mit der Bastelschere auf gar keinen Fall?
Also ich weiß nicht genau, warum ich das denke, aber ich habe immer das Gefühl, die Bastelschere wäre noch etwas schärfer als die Nagelschere, was ich auch schon gehört habe, ob man einfach mit der Nagelschere mal abschneidet.
Aber die hat auch nur so ganz kurze Klingen, die Nagelschere.
Ich weiß auch nicht, ich habe schon alles gehört. Also wenn du die schärfste Schere in deinem Haushalt, die man niemals Kindern geben würde, weil sie viel zu scharf ist, vielleicht die. Gut. Aber sonst, ich bin halt wirklich sehr anti Haare selber schneiden.
Ja, ganz ehrlich, da bist du nicht die Einzige, Sinja. Ich habe ja schon mit meiner Friseurin gesprochen und ich habe es von ihr gelesen auf Facebook. Die sagt auch, Leute, wartet einfach besser ab. Versucht es nicht selbst. Es kann eigentlich nicht wirklich was Gutes, Vernünftiges bei rauskommen und vertraut einfach den Profis. Ich finde es okay. Ich lasse einfach wachsen, Sinja. Einigen wir uns darauf, oder?
Also ich kann halt nur dazu sagen, in 4 Wochen wachsen die Haare gerade mal 1 Zentimeter.
Ja.
Ungefähr. Und das ist halt wirklich nicht viel. Und ich denke, die Zeit, so 1 Zentimeter, das hat man auch so schon häufiger geschafft.
Ich glaube, man hält auch 2 oder 3 Zentimeter einfach mal so aus.
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Wer weiß, wie verzweifelt manche sind. Also so 1 Zentimeter wächst es. Und ich denke, das ist schon beruhigend.
Aber du schneidest dir die Haare jetzt auch nicht selbst, oder?
Ich würde mir die Haare auch niemals selber schneiden. Also ich lasse auch nur meine Kolleginnen dran.
Macht es einfach so in den kommenden Wochen, so wie Cynthia Czulic. Die hat einen Friseursalon in Düsseldorf und die sagt, nee, Leute, schneidet euch die Haare besser nicht selbst. Wartet einfach noch ein bisschen ab, bis ihr dann wieder in den Friseursalon eures Vertrauens gehen könnt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.